Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Er ist Business Coach, langjährige Führungskraft und ein Enthusiast in Führungsfragen.
Stellen Sie sich mal vor, ich sitze in meiner Coaching-Praxis, der Kaffee auf dem Tisch dampft noch und vor mir sitzt ein Klient aus dem mittleren Management, ein absoluter Leistungsträger eigentlich. Hochqualifiziert, normalerweise voller Tatendrang, aber heute, naja, heute ist davon überhaupt nichts zu spüren. Mein Klient wirkt extrem erschöpft, lehnt sich so frustriert zurück und stellt mir genau diese eine, ja, verzweifelte Frage. Was können wir tun, um unsere absolut toxische Unternehmenskultur zu retten? Und genau das ist meine Mission für heute. Ich habe mich durch einen echten Berg von Material gegraben. Also Analysen aus Management-Blogs wie WIKE, dann diese tiefen Einblicke des VOCE-Instituts und brandaktuelle wissenschaftliche Studien der MIT Sloan Management Review und der Harvard Business School. Und wir fokussieren uns heute voll und ganz darauf, wie Sie als Manager in dieser Sandwich-Position diese Erkenntnisse strategisch in Ihrem Verantwortungsbereich anwenden können. Erstmal grundsätzlich. Was genau definieren wir hier eigentlich als toxisch? Denn ich sag mal, das Wort wird ja heutzutage regelrecht inflationär für alles benutzt. Ne? Vom schlechten Kaffee in der Kantine bis zur unfreundlichen Reinigungskraft. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für den Einstieg. Wenn wir mal diese ganzen Buzzwords komplett weglassen, sprechen wir bei einer toxischen Arbeitskultur im Kern von einem Umfeld, in dem dysfunktionales Verhalten, ständiges Drama und endlose Machtkämpfe den Alltag dominieren. Also ein System, das massives psychisches Unwohlsein auslöst. Aber der entscheidende Faktor ist die Systematik dahinter. Dieses Umfeld toleriert diese schädlichen Verhaltensweisen nicht nur, es belohnt sie oft sogar. Hört sich verrückt an, oder? Belohnt das auch noch? Ja, sei es bewusst, zum Beispiel durch Boni für rücksichtslose Topverkäufer oder eben unbewusst. Das wiederum heißt, wir müssen erstmal den Unterschied klären. Wir sprechen jetzt nicht von einer extrem stressigen Projektphase, so kurz vor einer Deadline oder einem Chef, der einfach mal menschlich ungeschickt ist. Nein, es geht wirklich um die Spielregeln des Systems und um das greifbar zu machen, es gibt ein sehr treffendes Bild. Im Blog von WIKE wird das wunderbar zusammengefasst. Ich zitiere das mal kurz. Wenn man sich nicht darum kümmert, nimmt das Unkraut überhand. Und das ist stark, oder? Ja, denn eine toxische Kultur entsteht in den seltensten Fällen durch einen bösen Masterplan. Sie entsteht durch passives Wegsehen. Wenn das Top-Management bei Respektlosigkeit nicht sofort eingreift, dann wuchert dieses Verhalten. Wenn das Büro also zum botanischen Albtraum wird. Das ist ein enorm starkes Framing, auch für Ihre Arbeit als Manager. Denn oft suchen gerade die mittleren Manager die Schuld bei sich selbst. Sie denken, oh, ich führe mein Team falsch. Und genau das ist die Falle. Ja, und wenn man sich diese Unkrautmetapher vor Augen hält, ändert das sofort die Perspektive. Wenn die Gärtner des Unternehmens, also die Geschäftsführung, das Unkraut ignorieren, ist der mittlere Manager im Grunde nur dabei, Symptome zu bekämpfen. Und das ist auf Dauer ein verlorener Kampf. Und das bringt uns direkt zum massivsten Symptom von allen. Die betroffenen Manager klagen darüber, dass ihnen aktuell die besten Leute weglaufen. Und die klassische Antwort der Geschäftsführung lautet dann oft, tja, die Konkurrenz zahlt halt einfach mehr. Kommt einem irgendwie bekannt vor, oder? Aber ist das denn wirklich so? Oder lügen sich die Unternehmen dann nur in die eigene Tasche? Ja, sie belügen sich definitiv selbst. Und was hier wirklich faszinierend ist, die Wissenschaft liefert uns exzellente Munition für genau die Argumentation der Manager. Wenn wir uns die echten Daten ansehen, wird der Faktor Gehalt völlig überschätzt. Eine sehr umfassende Analyse der MIT Sloan Management Review zeigt da nämlich ein komplett anderes Bild. Eine toxische Kultur ist der absolut stärkste Treiber für Fluktuation. Tatsächlich kündigen Mitarbeiter mit einer mehr als zehnfach höheren Wahrscheinlichkeit wegen einer toxischen Kultur als wegen zu geringer Bezahlung. Okay, also mehr als zehnfach, das ist natürlich ein gewaltiger Wert. Das demontiert diesen alten Management-Mythos ja völlig, dass man Loyalität einfach mit einem höheren Gehalt kaufen kann. Aber lassen Sie uns hier mal kurz kritisch einhaken. Wir sind ja aktuell in einer wirtschaftlich durchaus angespannten Lage. Wenn man also ein massives Gegenangebot von der Konkurrenz bekommt, rückt die Kultur dann nicht doch in den Hintergrund? Also am Ende des Tages müssen die Leute ja auch ihre Rechnung bezahlen. Natürlich spielt das Gehalt eine Basisrolle. Das bestreitet die Studie auch überhaupt nicht. Aber die MIT-Forscher haben eben gezeigt, die Toleranzgrenze für toxisches Verhalten ist massiv gesunken. Selbst wenn das Schmerzensgeld stimmt. Und Schmerzensgeld ist hier ein gutes Wort dafür. Ja, und das Fatale für die Unternehmen ist, es trifft sie dort, wo der Verlust am teuersten ist. Die echten Leistungsträger, die High-Performer, verlassen das Unternehmen bis zu 13 Mal häufiger, wenn die Kultur toxisch ist. Ja, weil die eben Optionen am Markt haben. Die gehen als erstes. So nach dem Motto, wer gut ist, muss sich das nicht antun. Das ist der Hebel, den ich den Managern an die Hand gebe. Wenn sie vor ihrem Vorstand sitzen und rechtfertigen müssen, warum Kulturwandel kein Kuschelthema der HR-Abteilung ist, dann dürfen sie nicht über verletzte Gefühle sprechen. Sie müssen genau diese Zahlen auf den Tisch legen. Richtig harte Fakten. Mehr als zehnfach höhere Kündigungswahrscheinlichkeit. Der Verlust von Top-Talenten kostet hartes Geld durch Recruiting, Einarbeitung und einfach verlorenes Wissen. Die Leute verlassen nicht ihre Projekte, sie verlassen ihre toxischen Chefs. Aber bevor sie diesen Business Case intern aufbauen können, müssen sie natürlich beweisen, dass die Kultur tatsächlich toxisch ist und nicht nur, sagen wir mal, fordernd. Und da sind wir beim nächsten praktischen Schritt für Sie. Was wäre ein sauberes Diagnosetool? Ja, wie filtern Sie überhaupt heraus, ob das Unternehmen wirklich erkrankt? Und hier wird es wirklich interessant. Dafür nutzen wir die zweite große wissenschaftliche Analyse. Die Forscher Donald und Charles Sühl haben für die MIT Sloan-Studie sage und schreibe 34 Millionen Mitarbeiterprofile und Bewertungen durchleuchtet. Also 34 Millionen, das ist schon endlich mal eine Datenbasis. Und daraus haben sie die Toxic Five destilliert, also die fünf destruktivsten Merkmale. Und das ist quasi ihre Checkliste für den Business Case. Das fängt beim Offensichtlichsten an, Respektlosigkeit. Ja, okay, wobei Respektlosigkeit ja oft im Auge des Betrachters liegt. Worüber genau sprechen wir hier? Wir sprechen von fehlenden professionellen Grenzen. So ein herablassender Tonfall, systematisches ins Wort fallen, das völlige Ignorieren von fachlichen Beiträgen in Meetings. Es ist eine Kultur der konstanten Entwertung. Also nicht der einmalige laute Ausrutscher, wenn jemand gestresst ist, sondern die täglichen kleinen Demütigungen. Aber was ist mit den Dingen, die nicht so offen auf dem Konferenztisch passieren? Ich denke da an diese typischen Flurgespräche und Netzwerke im Untergrund. Und da greift Punkt 2, Exklusion, also Ausgrenzung. Das zeigt sich durch extreme Klickenbildung. Es sind Teams, in denen wichtige Entscheidungen plötzlich in Hinterzimmern getroffen werden. Bestimmte Gruppen werden bewusst vom Informationsfluss abgeschnitten. Wenn Sie also ständig vor vollendete Tatsachen gestellt werden, obwohl Sie ja eigentlich der Team- oder Projektleiter sind, dann haben wir hier einen klaren Treffer auf der Diagnoseliste. Und das führt uns fast nahtlos zum dritten Punkt, der haftungsrechtlich für den Manager extrem relevant werden könnte. Unethisches Verhalten. Und da verlassen wir den Bereich des rein schlechten Benehmens. Absolut, hier geht es um das Vertuschen von Fehlern, das Schönfärben von Berichten für den Vorstand oder direkte Lügen gegenüber Kunden. Compliance-Regeln werden in diesen Fällen nur als lästige Hindernisse betrachtet. Und das ist ein extrem wichtiger Hinweis. Wenn das System unethisches Verhalten belohnt, weil es kurzfristig die Quartalszahlen rettet, verbrennt sich der Manager, wenn er als einziger nach den Regeln spielt. Ja, und da muss der Betroffene Strategien zum reinen Selbstschutz erarbeiten. Ich empfehle hier dringend, den externen Rat eines Coaches oder in brisanteren Fällen direkt den eines Rechtsbeistands. Das vierte Merkmal auf der Liste ist mörderische Konkurrenz. Gut, hört sich beim ersten Mal recht dramatisch an, aber lassen Sie uns das mal kritisch beleuchten. klingt ja ein bisschen wie aus einem schlechten Film und ist ein gewisses Maß an Konkurrenz nicht genau das, was High-Performance-Teams zum Beispiel im Vertrieb antreibt? Wie grenzt man jetzt gesunden Wettbewerb von dieser mörderischen Konkurrenz ab? Nun, mörderische Konkurrenz bedeutet, dass der Einzelne dafür belohnt wird, wenn er seine Kollegen aktiv behindert. Informationen werden absichtlich zurückgehalten, Kollegen werden in CC oder schlimmer noch in BCC-E-Mails strategisch vor dem Chef bloßgestellt. Der Ego-Trip steht immer über dem Teamerfolg. Das Klima ist also geprägt von einer ständigen Paranoia. Und das ist natürlich pures Gift für jede Form von Innovation, weil sich niemand mehr traut, eine unfertige Idee zu teilen. Kommen wir zum fünften und wahrscheinlich extremsten Merkmal. Das ist der Missbrauch. In der Forschung oft als Abusive Leadership bezeichnet. Hier sprechen wir von öffentlichem Anschreien, systematischem Mobbing und extremen Micromanagement. Führung wird also rein durch Angst ausgeübt. Und das deckt sich perfekt mit einem Zitat aus dem Klimabericht des WOSER-Instituts. Da heißt es, ein Führungsklima der Angst senkt die Arbeitszufriedenheit. Aha. Ehrlich gesagt klingt aus meiner Sicht, senkt die Zufriedenheit da fast schon zu harmlos, wenn man sich diese Matrix der Toxic Five anschaut. Ne? Ja, denn es zerstört ja letzten Endes die Handlungsfähigkeit des Teams und des Unternehmens komplett. Für Sie als Manager sind diese fünf Punkte also Respektlosigkeit, Exklusion, unethisches Verhalten, mörderische Konkurrenz und Missbrauch ein wichtiger Messwert. Bewerten Sie Ihr eigenes Umfeld mal anhand dieser fünf Dimensionen. Das strukturiert dieses oft emotionale Chaos im Kopf sehr gut. Es wandelt das diffuse Gefühl der Frustration in eine klare, objektive Bestandsaufnahme um. Okay, die Diagnose steht, der Manager erkennt, ja, ich arbeite in einem toxischen Sumpf. Und jetzt kommen wir zum schwierigsten Teil der Aufgabe. Der Manager steckt ja nach wie vor in dieser klassischen Sandwich-Position. Und das ist die undankbarste Position von allen, gerade in diesem Kontext. Er bekommt den völlig realitätsfernen Druck von oben und spürt gleichzeitig die Resignation seines eigenen Teams von unten. Was sind die strategischen Hebel, die er in seinem Verantwortungsbereich überhaupt jetzt noch tätigen kann? Eine der wirkungsvollsten Strategien ist das Konzept der radikalen Offenheit. Das ist ein Begriff aus dem Buch Radical Candor von Kim Scott. Das ist ein ziemlicher Balanceakt. Der Manager muss zwei Dinge tun. Er muss sich zutiefst persönlich um seine Mitarbeiter kümmern und echte Empathie zeigen. Aber auch gleichzeitig muss er sie schonungslos direkt herausfordern. Macht man das in einer solchen toxischen Umgebung nicht, entsteht das Gegenteil. Und das genau nennt Kim Scott schädliche Empathie. Wenn Manager Konflikten komplett aus dem Weg gehen, weil sie in diesem harten Umfeld nur noch nett sein wollen, wuchert das Unkraut im Team erst recht. Und ich denke, das leuchtet ein. Auf der anderen Seite steht dann die aggressive Offenheit, also das reine Kritisieren ohne persönliche Wertschätzung. Und beides ist falsch. Radikale Offenheit bedeutet, ehrliches, korrigierendes Feedback zu geben, aber der Mitarbeiter muss spüren, dass es aus einer Haltung der absoluten Unterstützung kommt. Ein sehr passendes Zitat von ihr dazu ist, nicht Macht, sondern Beziehung bringt dich voran. Ja, nicht Macht, sondern Beziehung. Und das ist wirklich ein Paradigmenwechsel für Manager, die gelernt haben, Probleme nur mit Druck zu lösen. Und das bringt mich zu einem weiteren Konzept, die psychologische Sicherheit von Amy Edmondson. Das ist die Vorgehensweise, welche bei Google gelebt wurde und wird. Im Kern bedeutet das für den Manager, er muss in seinem eigenen Mikrokosmos einen Raum schaffen, in dem Fehler zugegeben werden dürfen, ohne dass sofort Konsequenzen drohen. Ein oft zitiertes Beispiel dafür sind die sogenannten, jetzt aufpassen, Fuck-Up-Nights im eigenen kleinen Team, wo man einfach offen über Fehler lacht und daraus lernt. Aber auch mal realistisch betrachtet. Der Manager führt also so eine tolle, offene Fehlerkultur in seinem Team ein. Alle fühlen sich sicher, haben Spaß bei der Arbeit und kümmern sich umeinander. Und in der nächsten Woche stürmt dann so ein Head-Off oder ein Director aus dem höheren Management ins Büro und macht einen Mitarbeiter wegen eines kleinen Fehlers vor versammelter Mannschaft zur Schnecke. Was dann? Funktioniert das alles überhaupt, wenn der Rahmen außenrum komplett toxisch ist? Und da ist exakt die Grenze. Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, sehen wir das echte Dilemma der Sandwich-Position. Ein mittlerer Manager kann sein eigenes Team abschirmen. Er kann so ein kleines, gesundes Gewächshaus bauen. Aber das Glas von diesem Gewächshaus hält nicht ewig. Genau das ist der Punkt. Wenn das Top-Management darüber Dark Leadership betreibt, wenn der toxische Regen ständig von oben prasselt, dann ist dieser Manager pausenlos damit beschäftigt, sein Team zu beschützen. Und das führt ihn selbst unweigerlich in die Verzweiflung. Eine durch und durch toxische Unternehmenskultur kann nicht allein aus der Mitte heraus geheilt werden. Der mittlere Manager kann im Grunde nur Schadensbegrenzung betreiben. Es ist hart, aber es ist die Wahrheit. Es ist eine echte Realitätsprüfung für den Manager. Es nimmt ihm die Illusion, er könnte als strahlender Held das ganze Unternehmen retten. Aber gleichzeitig schützt es ihn davor, sich für etwas aufzureiben, das völlig außerhalb seiner Kontrolle liegt. Und das ist ganz wichtig für den Selbstschutz und für die psychische Gesundheit. Ein weiterer wichtiger Punkt. Wir müssen uns den Recruiting-Prozess anschauen. Dazu liefert uns die dritte wissenschaftliche Quelle, eine Studie der Harvard Business School, sehr gute Einsichten. Unternehmen haben nämlich eine fatale Tendenz. Sie stellen gerne geniale, aber im Umgang hochgradig toxische Superstars ein. Also diese fachlichen Überflieger, die aber nur verbrannte Erde hinterlassen. Genau die. Und da möchte ich jetzt mal für einen kurzen Moment die Rolle des CEOs übernehmen, der sich gegen diese Kritik wehrt. Wenn dieser Superstar im Vertrieb sitzt und die allergrößten Key-Accounts an Land zieht, dann schaut der CEO auf die unmittelbaren Umsatzzahlen und freut sich. Wie sollen Manager einem CEO erklären, dass dieser Leistungsträger eigentlich ein Risiko ist? Das ist natürlich schwierig und benötigt echtes Fingerspitzengefühl. Sachlich macht er das, indem er die verdeckten Kosten sichtbar macht. Die Harvard-Studie hat das anhand eines Beispiels exakt berechnet. Ein solcher Superstar bringt in ihrem Beispiel dem Unternehmen einen Produktivitätsgewinn im Wert von etwa $5,000. Aber dieser eine toxische Mitarbeiter verursacht in seinem Umfeld Kosten von über $12,000. Lassen Sie uns das mal kurz aufschlüsseln, denn das ist das stärkste Argument für den Manager in diesem Beispiel. Wo kommen also diese $12,000 Verlust her? Das ist im Grunde sogar noch sehr konservativ gerechnet. Darin stecken die massiv erhöhten Krankentage der Kolleginnen und Kollegen, die unter dem ständigen Mobbing leiden. Darin steckt die Fluktuation. Wir erinnern uns an die MIT-Zahlen von vorhin. Also wenn andere Leistungsträger wegen dieses Superstars kündigen. Und dazu kommen dann noch die enormen HR-Kosten für die Neurekrutierung und das monatelange Onboarding. Das Unternehmen verliert also unter dem Strich massiv Geld. Auch wenn dieser Superstar isoliert betrachtet tollen Umsatz bringt. Und das ist ein wirklich starker Punkt für die Argumentation. Ich als der CEO darf kulturelle Anpassungen nicht länger als so einen netten Bonus betrachten, sondern als hartes wirtschaftliches Kriterium. Aber wie verankert man das strategisch? Die Top-Führungsebene muss messbar kulturelle Ziele setzen. Transparenz ist hier das einzige Gegengift. Die Boni von Führungskräften dürfen nicht nur an den Umsatz, sondern müssen an die Mitarbeiterbindung und die Teamgesundheit gekoppelt werden. Also keine Alibi-Tischkicker mehr, sondern echtes Vorleben der Werte. Wenn der Vorstand unethisches Verhalten bei einem High-Performer duldet, dann wird ja jede Culture-Initiative der HR-Abteilung zur Lachnummer. Es geht um absolute Konsistenz zwischen dem, was auf PowerPoint-Folien steht und dem, was tatsächlich sanktioniert oder belohnt wird. Das Unternehmen muss aufhören, brillante Arschlöcher, auf gut Deutsch gesagt, einzustellen. Gut, lassen Sie uns das noch einmal zusammenfassen. Wir haben jetzt einen klaren Fahrplan. Erstens, trennen Sie die Symptome vom System. Toxisches Verhalten wird von oben toleriert. Zweitens, nutzen Sie die harten MIT-Zahlen. Fluktuation ist kein Gehaltsproblem. Drittens, nutzen Sie die Toxic Five als sauberes Diagnoseraster für Ihren Verantwortungsbereich. Viertens, erarbeiten Sie Strategien wie die radikale Offenheit für Ihr Gewächshaus, aber markieren Sie klar die Grenze zu Ihrer eigenen persönlichen Verzweiflung. Und fünftens, wenn der Hebel nach oben geht, Nutzen Sie die Harvard-Studie, um den Mythos des rentablen Superstars mit dieser 12.000 Dollar Kostenrechnung zu zerstören. Das wirft am Ende allerdings noch eine wichtige Frage auf. Wir haben heute sehr viel über Klickenbildung, Flurgespräche und toxische Meetings gesprochen. Aber wie verändert sich dieses ganze Verhalten eigentlich in der modernen Remote-Arbeit im Homeoffice? Wenn es keine Kaffeeküchen mehr gibt, in denen gelästert wird, verschwindet die Toxizität dann einfach oder mutiert sie eher? Genau, sie wird oft unsichtbar. Sie versteckt sich in passiv-aggressiven Chat-Nachrichten oder in Online-Meetings, bei denen bestimmte Leute gar nicht erst eingeladen werden. Oder noch schlimmer, in heimlich kontrollierender Software. Wie führt man ein Team durch eine toxische Krise, wenn die Angriffe digital und unsichtbar erfolgen? Eine absolut spannende Überlegung, die Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen bei Gelegenheit mal evaluieren sollten. Und ich mit in eine neue Podcast-Folge nehme. Ich hoffe, Sie konnten hier einiges an Input mitnehmen und vergessen Sie nicht, das Unkraut jätet sich nicht von allein. Bis zum nächsten Mal.
Das war eine Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Sie finden das Skript dazu sowie weitere Informationen auf seiner Website www.wehl.info. Bis dann!